Madame, möchte mal sagen, ist das nun komisch oder ist das wirklich zum Heulen? Die Schwiegermutter nörgelt dauernd an mir herum, mein Chef überfordert mich, mein Mann ignoriert mich und ich soll da jetzt auch noch was dafür können. Auf keinen Fall, ne? Auf keinen Fall. Schuld sind immer die anderen, das macht solche Analysen natürlich außerordentlich fruchtbar. Und dann die Erkenntnis, die ja jeder mal irgendwann gehabt hat und gewonnen hat und die auch so wegweisend ist, dieses Kapitel sollte sich Frank genau durchlesen. Also das ist eine Warnung so am Anfang dieses Abends, weil bei solchen Reden wie unser einer, die zu halten pflegt, man allzu leicht auf den Gedanken kommt, das hätte der oder die heute Abend aber mal hören sollen. Also bei solchen Einleitungen, da schminkt man sich das gleich erst ab. Aber so geht's, wenn es ans Kurieren geht. Und man muss ja irgendwie versuchen zu kurieren. Es bleibt einem ja nichts anderes über. Irgendwie muss man es packen, das Gefühl von innerer Zerrissenheit und von Leere, von Frust, ist irgendwie wie eine Seuche. Und wie kriegt man das irgendwie in den Griff? Man muss mit sich selber ins Reine kommen, denn jeder spürt das, wenn ich mit mir selber nicht im Reinen bin, dann wirkt sich das auf die Beziehung zu den anderen aus. Die Beziehungen zu den anderen gehen kaputt und ja, manchmal weiß man nicht so richtig, was ist Ursache, was ist Wirkung. Sind es die kaputten Beziehungen, die angestrengten Beziehungen zu anderen Menschen, die dann dazu führen, dass man mit sich selbst nicht ins Reine kommt? Oder ist, dass ich mit mir selber nicht klarkomme, dass ich irgendwie nicht ganz dabei bin, nicht ganz bei mir bin? Dass ich überhaupt mit den anderen nicht klarkomme. Der Umgang mit der Natur wird chaotisch, wird zerstörerisch, diese Fresserei, nicht? Ist ja nicht nur bei ihr so. Kommt ja vor. Und andere schlabbern sich nicht dauernd da so Joghurt rein, das ist ja auch relativ gesund, nicht? Sondern die spülen gleich mit Alkohol kräftig und dann wird es schon noch schlimmer. Und oft ist es ja so, dass man, wenn man so richtig Groll hat und Wut in sich hat, dass man ein schön elastisches Gaspedal braucht, ne? Und 180 PS zu bedienen und dann ab. Frust richtig abarbeiten auf einer Autobahn. Wir sind ja das letzte Land in Europa, wo man so richtig das machen kann, ne? Bis zum Abwinken, ne? Bis zum Abwinken. Na, oder andere stürzen sich in die Arbeit. Das sieht nach außen dann nach Tüchtigkeit noch aus. Kann man auch machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Irgendwie arbeiten wir das ab, wenn wir innerlich mit uns nicht ins Reine kommen. Was ist das eigentlich? Wir haben fast alles. Und wir wollen immer mehr. Und da ist ein tiefes, schwarzes Loch in unserer Seele, das will und will sich nicht lassen. Ein Abgrund, in den man reinschmeißen kann, und ist immer leer. Wer bin ich? Wie gelingen die Beziehungen? War es das? Was ist das Leben? Ich meine, so eher verunglückte Abhilfeversuche, wie wir sie in der Szene da gerade, die bringen einen zum Schmunzeln, obwohl es eine Tragödie ist. Nicht? Aber ich habe viele gelacht und ich habe auch herzlich gelacht dabei. Aber oft ist zum Erschrecken, was Menschen in ihrer Verzweiflung an Hilfe suchen. Haben Sie es noch in Erinnerung? Diesen Massenselbstmord, Heaven's Gate. 39 haben sich umgebracht und es waren doch ganz gescheite Leute. Die meisten sind sogar über Internet zu dieser Adresse gekommen. Die haben geglaubt, dass wenn sie den Leib verlassen, sie im Schweif des Kometen Hail Bob zum himmlischen Vater aufgenommen werden. In Talkshows ist das verhandelt worden. Was ist die Ursache bei diesen Dingen? Die Sinnsuche. Woher kommt das eigentlich, dass wir nicht mehr die Geborgenheit haben, die Zerrissenheit, die Vereinzelung in der modernen Gesellschaft, die keine Stützen mehr gibt für unser Verhalten, wo jeder auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen ist, irgendwie selber seine Wege zu suchen und sie dann nicht findet. Und dann ist man plötzlich bereit, sich dran zu hängen an irgendetwas, was verspricht einen den Himmel auf Erden und gleich um die nächste Ecke. Und dann geht man kaputt und dann wird man hörig und stürzt in solchen Wahnsinn. Woher kommt eigentlich Woher kommt eigentlich diese tiefe innere Zerrissenheit? Wir sind doch stolz auf den Fortschritt, namentlich in der Medizin. Das ist ja das Gebiet, in dem uns der Eindruck vermittelt wird, dass eigentlich das Glück, das Leben ohne Leid möglich ist. Jetzt kann man fast alle Ersatzteile irgendwo kriegen. Der Körper, wenn er irgendwo eine Macke hat, kommt in die Reparaturwerkstatt, dann wird das ausgetauscht. Vorige Woche hat der englische Biogenetiker Slack ja vorgestellt, diesen Frosch ohne Kopf, nicht? Und ist damit gezüchtet. Damit ist jetzt möglich, nachgewiesen, dass das möglich ist, dass man so einen Klumpen aus lebenden menschlichen Organen gut durch Blute züchten kann, möglicherweise ohne Kopf, ohne Hirn oder was, und der danach Bedarf als Ersatzteillager ausgeschlachtet wird, damit man immer wieder ein frisches Organ reinkriegt. Und schöne Aussichten, nicht? Das nennen wir Fortschritt. Manche gewinnen den Eindruck, es könnte die Hölle werden. Es könnte auch die Hölle werden. Der moderne Mensch braucht Gott nicht. Wir spielen selber Schöpfung, Schöpfer. Wir haben das alles im Griff. Wir bestimmen auch, was wir machen. Alles, was wir können, machen wir auch. Das ist das eherne Gesetz. Da gibt es keine Maßstäbe. Und Intelligenz schützt uns schon erst recht nicht vor dem nächsten Wahnsinn. Denn wenn man alles machen kann und machen will, was man machen kann, die klügsten Wissenschaftler werden es schon hinkriegen. Wer aber gibt die Maßstäbe für das, was uns hilft und für das, was uns kaputt macht? Wenn wir uns aufspielen als Schöpfer und selbst herrlich die Welt bestimmen und uns selbst und die Welt als Materiallager betrachten, dass wir plündern, dass wir ausräumen, dass wir anwenden, so wie wir es wollen. Und dann irgendwann tauchen die ungewollten Folgen auf, die natürlich keiner gewollt hat. Es war ja alles gute Absicht. Es war bisher alles, was wir Fortschritt nannten, gute Absicht. Und dann kamen die ungewollten Folgen, Krankheiten, die wir nicht kannten, seelische Schwierigkeiten, die wir nicht wollten, verseuchte Nahrung, dass man langsam nicht mehr weiß, was man eigentlich mit Genuss essen soll. Das sind Folgen, wenn wir vermessen Gott spielen. Manchen dämmert es. Es könnte die Hölle werden, was wir uns da anrichten. Und dann spürt man ein Erschrecken. Leute sagen, wir müssen das Ruder rumreißen. Und nun merken wir plötzlich in unseren Tagen, wie das Pendel zur anderen Seite ausschlägt. Bisher war es so, dass wir gesagt haben, der Mensch, der ist der Boss, der weiß alles, der kann alles. Jetzt heißt es, der Mensch muss weg. Wir glauben an die Natur. Die Gestirne bestimmen unser Schicksal. Sonne, Mond und Sterne sind Schicksalsgottheiten, die wir verehren, von denen wir unser Lebensschicksal ableiten und dann unsere Lebensangst bewältigen. Der Spiegel hat neulich berichtet, dass in Deutschland 3 Milliarden D-Mark Umsatz pro Jahr gemacht wird, mit den Accessoires, mit den Dingen, die man braucht, zu Horoskop, Astrologie, Hellseherei, spiritistischen Praktiken und so weiter. Das ist ein Riesengeschäft. Und da sind alle aufgeklärten Menschen mit dabei, alle die, die in ihren Berufen Techniker sind und Kaufleute und Wissenschaftler, die mit Zahlen umgehen, die nüchtern rechnen, aber jeder von uns hat ein gehöriges Quantum Lebensangst zu bewältigen. Und dann greifen wir nach den Stützen. Wer hilft uns? Und die Astrologie, die macht uns auch noch innerlich so das Gefühl, als ob wir selber das irgendwie berechnen könnten. Und wir sind ja selbstbestimmte Menschen. Der moderne Mensch möchte wissen, dass er es selber macht, nicht fremdbestimmt ist. Und dann sagt er, wäre doch gut, wenn du etwas weißt von der Zukunft. Dann kannst du dir das so selber so gestalten, wie du willst. Dann kannst du deine Zukunft planen. Das bestätigt dich. Und es gibt dir Sicherheit in deiner Lebensplanung. Oder Wir beten die Erde neuerdings als Muttergöttin an. Ich bin erstaunt, wie intensiv die Naturreligionen in Westeuropa aufgenommen werden. Indianische Religionen, überhaupt alles, was aus dem Bereich der animistischen Religionen kommt. Die Erde als Göttin, dahinter steht die Sehnsucht. Vielleicht behandeln wir diese Erde etwas ehrfurchtsvoller, etwas respektvoller, etwas besser, wenn wir sie als Göttin verehren, wenn wir sie nicht mehr rücksichtslos und arrogant und selbstherrlich plündern. Das sind die Lösungen, die wir heute haben. Das ist sehr verständlich. Das liegt sehr nahe. Wir haben lang genug die Welt ruiniert dadurch, dass wir uns als Menschen als Mittelpunkt aufgeführt haben und die Welt als Steinbruch, als Materiallager benutzt haben, dass wir selbstherrlich gebrauchen, plündern, missbrauchen und wir waren die Mitte. Ich habe ein tiefes Verständnis dafür, dass jetzt ganz viele Menschen heute sagen, dass so machen wir uns und die Welt kaputt. Wir müssen es jetzt anders machen. Jetzt schlägt das Pendel also zur anderen Seite aus. Jetzt beten wir nicht mehr den Menschen an oder versuchen es wenigstens nicht, sondern jetzt beten wir die Dinge an, die Natur. Sonne, Mond und Sterne als Schicksalsgottheiten, Mutter Erde als Naturkraft, die kosmischen Kräfte als Heilungsmächte. Sehnsucht nach Ganzheit, so wie es im New Age oder in den esoterischen Angeboten dargestellt wird, geht ja von einem faszinierenden Bild der Welt aus. Dass die ganze Welt ein Zusammenhang ist, in dem die Energien fließen, ob Gottheiten oder Geister, Materie oder was auch immer. Und dann gibt es einige eingeweihte Meister, sozusagen die Ingenieure des Kosmos. Die wissen es, wie man die Energien strömen lässt und wie man die Erkenntnis gewinnt und wie man bei den richtigen Behandlungen durch Stein oder Bachblüten, durch Handauflegung, Strahlungen, die von Händen ausgehen, die Heilkräfte aus dem Kosmos so gelenkt werden, dass sie unsere kranken Seelen, in unsere kranken Körper gehen. Dass die Einheit der Welt als ein Energiezusammenhang braucht nur noch die Ingenieure, die Meister, die es bedienen können. Und wenn sie uns dann auch noch klar machen, dass jeder Meister werden kann, dass jeder das handhaben kann, dann sind wir wieder gestreichelt als moderne Menschen, weil wir uns das selbst bestimmen wollen. Wir wollen das Gefühl haben in der Moderne, alles ist machbar. Und wir können es letzten Endes in den Griff nehmen. Und deshalb sind die Angebote der Esoterik so willkommen. Deshalb ist es so offen, weil sie uns den Eindruck vermitteln, weißt du, das kannst du lernen. Und da zahlen wir viel Geld dafür, denn das ist es wert. Ich möchte die Kräfte anzapfen, die mein Leben heilen, die mich ganz machen. Der Hunger nach Leben ist unersättlich. Die innere Zerrissenheit und Verletztheit schmerzt uns so, dass wir es nicht aushalten. Wir sind so offen wie die Scheunentore für diese Angebote. Es gibt natürlich tausend verschiedene, auch das kommt uns heute entgegen. Niemand ist genötigt, auf ein bestimmtes Angebot sich festzulegen. Schließlich sind wir Supermärkte gewöhnt, in denen die Regale überfüllt sind. Und alles wird angeboten bei leichter, softer Musik, geht man beschwingt dadurch und sucht sich nur das, was einem selber schmeckt. Und das ist das, was heute so faszinierend ist. Wir haben eine irre Zeit, eine großartige Zeit auch mit unerhörten Wahlmöglichkeiten, verführerisch. Und jetzt bedienen wir uns in der großen Apotheke der Lebenshilfen. Was hilft mir? Und dahinter steht die eine große Frage der Gegenwart, so verschieden wir Menschen sind. Die eine große, aktuelle, brennende Frage der Moderne. Wie gewinne ich die Ganzheit? Wie werde ich heil? Wie wird mein Leben ganz? Das heißt, wie bekomme ich eine neue Beziehung zu mir selbst, dass ich Ja sagen kann, von Herzen Ja sagen zu mir? Wie kann ich geheilte Vertrauensbeziehungen haben, die Erfüllung bringen, wo es sich lohnt zu leben? Wie kann ich mit der Natur so umgehen, dass ich ihre Schönheit genießen und stärken und fördern kann, sodass ich eine Einheit bin mit dieser Natur? Das ist die Frage, die uns treibt. In Israel, in dem Land, in dem man in der Sprache der Bibel Hebräisch spricht, grüßt man sich mit dem Wort Shalom. Shalom heißt Friede. Aber Friede in der biblischen Sprache, das ist nicht nur ein bisschen ein ruhiges Gefühl, sondern das Gegenteil von Krieg. Krieg ist zerstörte, feindselige Beziehungen, zerbrochene Beziehungen. Und Friede, das ist geheilte Beziehungen. Wo früher Fäuste gegeneinander waren, greifen jetzt Hände versöhnlich ineinander. Das ist Friede. Neu gebaute Verbundenheit. Neu geordnete Lebensbeziehungen. Und die Bibel sagt, dass so hat sich Gott das Leben gedacht. Shalom, Friede, die geheilte Beziehung zum Schöpfer, sodass vom Schöpfer her die schöpferischen Kräfte in unser Leben fließen. Und dass aus dieser Beziehung eine geheilte Beziehung zu mir selbst kommt. So dass ich mich selber als Geschenk annehmen kann und sagen, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich nehme mich als deine Gabe. Und dass ich die Beziehung zu anderen Menschen so sehen kann, von Gott her, aus dieser Kreativität, aus dieser Kraft der Versöhnung, dieser gestärkten, heilen Beziehung, so dass ich andere Menschen neu sehen kann und vor allen Dingen auch die Natur. Als die Schöpfung Gottes, ihre Kräfte, ihre unendliche Vielfalt, sie schütze. So wie das in der Schöpfungsgeschichte heißt, das ist der Auftrag des Menschen. Es ist eine besondere, einzigartige Stellung im Kosmos von Gott her. Hat dem Schöpfer, heißt das er, so heißt der Auftrag, den Garten Gottes bauen und bewahren soll. Einen Pflegerdienst, Geschäftsführer, Haushalter, nicht Räuber in dieser Welt Gottes soll er sein. Das ist die Botschaft der Bibel für unsere moderne Welt. Gott will unser Leben ganz machen. Er will uns den Shalom, den Frieden Gottes schenken, der all die Beziehungen unseres Lebens heilt. Es war eine tödliche Sackgasse, dass wir in der Moderne gedacht haben, wir brauchen Gott nicht, wir sind selber Gott, wir bestimmen unser Leben selber und dass wir den Menschen so verherrlicht haben, dass er in Arroganz diese Welt missbraucht und besserwisserisch sein eigenes Leben ruiniert. Dafür haben viele heute ein Gespür bekommen. Aber nun sagte ich, schlägt das Pendel in die andere Richtung um. Jetzt vergöttern wir nicht mehr den Menschen, verabsolutieren ihn. Jetzt vergöttern wir die Natur oder die Gestirne als Schicksalsmann. Das Pendel geht zur anderen Seite. Und die Bibel sagt uns, das ist auch eine tödliche Sackgasse. Es ist die gleiche Vergötzung, nur von anderen Geschöpfen. Die Heilung kann nur kommen, wenn der Schöpfer die Mitte unseres Lebens wird. Wenn wir ihm den Platz streitig machen in unserem Leben, müssen wir seine Rolle ersetzen. Irgendwer oder irgendetwas muss die Rolle Gottes einnehmen. Entweder spielen wir selber Gott als Menschen oder die Natur wird vergottet, vergötzt, sagt die Bibel, zum Absoluten gemacht. Und wenn ich mich mit meinem Leben an die Dinge, die vergehen, hängen, vergeht mein Leben mit den Dingen. Die Kernfrage heißt, wie können wir die Ganzheit zurückgewinnen? Wie kann das gelingen? Oder ist das ein unwirklicher Traum, der ein Traum bleiben wird und den wir nie erfüllt bekommen, dass unser Leben noch einmal ganz wird? Lassen Sie mich Ihnen die Geschichte einer überraschenden Heilung erzählen. Vielleicht kann ich daran am besten deutlich machen, wie Gottes Angebot für unsere Sehnsucht nach Ganzheit und Heilung aussieht. Eine kleine Stadt am Galiläischen Meer, am See Genezareth, war eine Stadt, in der Jesus sehr häufig eingekehrt ist. Sie hieß Kapernaum. Und es geht das Gerücht durch die Stadt, er ist wieder in der Stadt. Und der hatte keine große Kirche, in der er predigt. Er war in einem Haus, einem ganz einfachen Haus, so wie es sie damals gab, ein großer Raum. Und kaum war er da, strömten die Leute und füllten den Raum und hörten. Sie waren begierig zu verstehen, was er sagte. Im Städtchen sind vier Freunde, die haben ein Problem. Die haben sich Sorgen gemacht um einen aus ihrem Freundeskreis. Der war sehr krank, er war gelähmt, er konnte sich nicht bewegen und es war ein Elend. Sie hatten alles versucht. Es war alles durchgespielt worden. Jede medizinische Hilfe war, wie das so ist. Man greift ja nach jedem Strohhalm. Wie viele das heute tun. Und dann dachten sie, wir können aber nicht einfach tatenlos zusehen. Wir können uns nicht damit abfinden, dass unser Freund in seiner Lähmung so leidet. Und dann sagen sie, wir schleppen ihn zu diesem Jesus, vielleicht kann der helfen. Ich weiß nicht, wie viel die wussten von Jesus, ich weiß ja auch nicht, wie viel sie wissen von Jesus. Es ist mir nur aufgefallen, dass in unserem Land hier, in Deutschland, ganz viele Menschen meinen, sie wüssten etwas von Jesus, aber wenn man genauer ins Gespräch kommt, ist diese Kenntnis sehr wenig präzis. Deshalb möchte ich sehr gerne zwischendurch den guten Rat geben, tun Sie sich was Gutes, lesen Sie mal die Originaltexte im Neuen Testament, um sich zu informieren über das, was Jesus sagt und wer er ist. Ganz egal, wo Sie stehen, ob Sie dafür oder dagegen sind, man kann schließlich auch begründeter ablehnen, wenn man weiß, was man ablehnt. Also die wussten gar nicht besonders viel von Jesus und irgendein Gerücht wahrscheinlich, wir wissen es nicht genauer. Jedenfalls, es war ausreichend, dass sie sagten, wir nehmen jetzt unseren Freund und schleppen ihn zu Jesus. Kommen also hin zu dem Haus, wo er ist und zu den Leuten spricht und dann kommt die Enttäuschung. Das Haus ist überfüllt, die Leute stehen schon draußen vor der Tür, um noch zu hören und jetzt sagen sie, lass uns doch mal durch, hier, du siehst doch, wir wollen diesen kranken Mann zu Jesus bringen. Und eigentlich rechnen sie natürlich damit, dass diese religiösen Leute, denn die waren ja religiös interessiert, die hörten ja Jesus zu und waren für Fragen nach Gott und dem Leben offen. Da dachten die eigentlich, Leute, die sich mit sowas beschäftigen, die haben ja ein besonderes Herz für Menschen in Not. Und die erste große Enttäuschung kommt zustande, als sie merken, die stehen da wie eine Betonwand. Die stehen da wie eine Mauer. Sagen sie, halt den Mund, Mensch, sei ruhig, wir verstehen nicht. Jesus hat ja keine Mikrofonanlage, nicht? Richtig zu. Vielleicht sind heute Abend Menschen hier, die haben solche Enttäuschungen erlebt an Christen und mit der Kirche. Man hat eigentlich gedacht, man fände da einen Zugang zur Hilfe. Die würden einem eine Gasse machen zu der Quelle der Hilfe. Aber sie waren so beschäftigt mit ihrem religiösen Kram, dass sie einem wie eine Mauer den Rücken zugedreht haben. Und wenn man mit den Fragen zu sehr gestört hat, dann haben sie gesagt, ach, mach doch keine Unruhe. Das ist schon bitter. Und ich kann schon verstehen, wenn ein Mensch, der eine solche Erfahrung macht, sich dann sagt, mit denen bin ich fertig. Ich habe die Schnauze voll. Mit deren Botschaft will ich nichts mehr zu tun haben. Und deshalb bewundere ich diese vier Männer hier so, die sich nicht abwimmeln lassen. Eine solche Enttäuschung bei den Leuten, die so um Jesus rum sind. Hätten sie ja sagen können, ja, also wenn das so wirkt, wenn man mit diesem Jesus zu tun hat, dass man überhaupt kein Herz, keine Offenheit hat für Menschen in Not, dann ist vielleicht besser, wir kümmern uns um den auch nicht. Wie es ja viele heute tun. Sagen, die Kirche schon sehe und die Christen schon sehe, dann will ich schon mit diesem Jesus gar nichts mehr weiter zu tun haben. Nein, die waren ja anders, Gott sei Dank. Und ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich sage Ihnen, das ist mein herzlicher Wunsch. Es ist mein Wunsch, dass Sie, wenn Sie solche Enttäuschungen erlebt haben, die überwinden können und die Frage nach Jesus nicht wegdrücken. Nicht wegdrücken. Die Freunde lassen sich nicht abwimmeln. Sie haben für Ihren Freund einen Wunsch. Sie sagen, er muss Hilfe haben. Und die einzige Hilfe ist, wenn sie nicht durch Menschen kommen kann. Und sie kann offensichtlich nicht durch Menschen kommen. Und das ist wieder mal bewiesen, denn die hier kehren auch den Rücken abweisend. Wir müssen ihn direkt mit Jesus in Beziehung bringen. Wir müssen einen direkten Kontakt mit Jesus vermitteln. Und da sage ich Ihnen ganz offen, das ist der eine und einzige brennende Wunsch, den ich in diesen Tagen habe. Mit allem, was hier geschieht, haben wir nur einen einzigen Wunsch, dass Sie eine Begegnung, einen Kontakt mit dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus, dem lebendigen Jesus Christus, selber haben. Gott erleben, haben wir deshalb über diese Woche geschrieben als Motto. Weil ich glaube, das ist das Einzige, was hilft. Sie können doch nicht von meinen Argumenten leben. Also und ob Sie mich sympathisch oder unsympathisch finden, das hilft Ihnen doch auch nicht weiter, wenn die Woche vorbei ist und die Bilder weg sind. Da müssen Sie doch Ihr Leben leben. Was kann ich da tun? Es wäre doch schrecklich, wenn irgendjemand in diesen Tagen meinetwegen irgendetwas in seinem Leben täte. Ich bin völlig darauf ausgerichtet, dass es passiert in diesen Tagen, dass Sie Jesus kennenlernen. Dass Sie eine eigenständige Begegnung mit ihm haben und Kontakt mit Jesus machen und eine Erfahrung, dass er in ihr Leben hineinwirkt. Das möchte ich deshalb immer wieder deutlich machen, dass hier kein Missverständnis aufkommt. Die vier Freunde waren hartnäckig und sie liebten ihren Freund und deshalb waren sie fantasievoll und sie guckten sich das an, ein bisschen das Haus. Nun haben die in Israel damals so, heute ja noch zum größten Teil, so Häuser mit Flachdächern gehabt. Das ist ganz praktisch. An der Seite geht eine Treppe rauf. Ich habe mal ein Jahr lang im Nahen Osten gelebt, in der Nähe von Jerusalem und selber in einem solchen Haus gewohnt. Ein einziger Raum, flaches Dach an der Seite, eine Treppe rauf. Herrlich, wenn die Nächte warm sind im Sommer, dann nimmt man schon mal die Matratze mit aufs Dach, wenn es drinnen zu stickig ist und schläft da oben, das ist wunderbar. Und da hängt man, kann man alles Mögliche zum Trocknen hinlegen, in die Sonne und so. Und also sie gucken sich das an und sehen, unten ist kein Reinkommen, gehen wir aufs Dach. Steigen wir Jesus aufs Dach. Sie nehmen also ihren Freund mit der Bahre, auf den sie ihn gepackt haben, rauf auf das Dach und dann fangen sie an. Und jetzt wird es kritisch. Also ich hätte nicht den Wunsch, dass heute Abend hier einer das im wörtlichen Sinne nachmachen würde auf der Frankenhalle. Ich weiß nicht, was sie genommen haben, eine kleine Hacke, das waren so, waren ja keine Betondächer, das war so mit Astwerk und Balken und dann so mit Lehm. Jedenfalls fingen die an, da ein Loch reinzukloppen. Und unten in der Bibelstunde von Jesus fiel der Putz von der Decke. Jesus hatte den Kalk im Kragen und die frommen, andächtigen Leute um ihn her, die vorher keinen Platz machten, machten plötzlich Platz. Wenn sie schon keinen Platz machten aus Liebe, um einem in Not Raum zu geben, dann machten sie Platz aus Angst. Ist ja manchmal so, ne? Weil sie den Eindruck hatten, jetzt hilft uns alles Fromme, was Jesus hier sagt, nicht mehr, gleich stürzt uns die Decke hier runter, dann machen wir eine Fliege. Und die hacken oben munter ihr Loch in die Decke, bis es groß genug ist, dass sie den durchlassen können. Welche fantasievolle Liebe. Also, wenn ich könnte, also irgendwie finden, vielleicht sind da Leute hier, die sagen, ihr seid da verrückt, was ihr alles bei Pro Christa macht mit dem ganzen Theater. Sehen Sie es mal, das ist unsere Art und Weise, aufs Dach zu steigen, den Putz von der Decke fliegen zu lassen. Irgendwas muss doch passieren, dass sie direkt bei Jesus landen und irgendwie eine Möglichkeit haben, auch ihn selber kennenzulernen, sich mit ihm auseinanderzusetzen, nach ihm zu fragen, ihm zu begegnen. Die Fantasie der Liebe ist das Einzige, was uns treibt in diesen Tagen, so wie diese Männer damals. Und als da oben ein Loch ist und der Staub sich unten verzogen hat in dem Raum, da gucken die von oben durch und von unten schaut Jesus rauf. Und Jesus sieht die Gesichter voller Erwartung und Vertrauen nach unten schauen. Und da sagt die Bibel, als Jesus ihren Glauben, also ihr Zutrauen zu ihm sah, Da sprach er zu dem Gelähmten, den hatten sie inzwischen runtergelassen, an Seilen und vor den Füßen von Jesus landen lassen. Er sieht die da oben gucken und den Mann auf dem Boden liegen. Da spricht er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist ein Hammer, ne? Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten da gelegen. Gelähmt, vielleicht mit Schmerzen. Und da oben die Freunde mit der Erwartung, der heilt den jetzt. Und was sagt er? Deine Sünden sind dir vergeben. Ja, wen interessiert denn das? Ich bitte Sie. Das ist doch das klassische Vorurteil, das man so hat. Da kommen die allen materiellen, gesundheitlichen und sozialen Nöten und dann kommen die Pfarrer daher und reden von höheren Wahrheiten, von Sünde und sowas. So redet Jesus. Was ist da los? Ärgerliche Situation. Sehen Sie, Jesus ist wie jeder gute Arzt. Was kennzeichnet einen guten Arzt? Er sieht sehr wohl die Symptome, aber er sucht nach den Ursachen. Er geht tiefer. Und ganz häufig ist es ja auch bei Krankheiten so, dass wir als Patienten, als Laien, oft nur die Folgen, die Schmerzen oder die Symptome, die Folgeerscheinungen der Erkrankung spüren, aber gar nicht wissen, wo ist es eigentlich. So ist es doch bei der Krankheit. Die Forscher suchen nach den Ursachen für AIDS und für Krebs. Es nützt nichts, so zu tun. Natürlich ist das übel, dass es solche tödlichen Krankheitserreger gibt. Aber es nützt doch nichts, einfach so zu tun, als gäbe es diese Verursacher nicht. Und deshalb ist es auch nicht besonders klug, ehrlich gesagt. Es ist auch nicht besonders klug, dass es Mode und modern geworden ist, über Sünde Witzchen zu machen und müde zu lächeln. He, 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 he. Gott ist ein Kenner des Lebens. Und er gibt uns nicht auf. Er ist ein guter Arzt. Und weil er uns nicht aufgibt, geht er tief rein an die Ursachen. Gott ist radikal. Wissen Sie, was das heißt? Radix ist die Wurzel im Lateinischen. Gott geht an die Wurzel. Weil er uns nicht aufgibt, speist er uns nicht ab damit, dass er ein bisschen die Symptome kuriert, uns ein Schmerzbetäubungsmittel gibt, dass es Wehwehchen nicht mal so schlimm ist im Augenblick. Aber die Ursachen sind nach wie vor bedrohlich und letzten Endes tödlich da. Er gibt uns nicht auf. Und deshalb ist Jesus so unpopulär auch. Er fragt nicht, was den Freunden gefällt. Er fragt doch jetzt nicht, was dem Patienten gefällt, sondern er fragt, was er braucht. Und was der braucht, ist, dass das Trennende, dass das Zerschneidende, dass das Zerreißende in seinem Leben, und das ist der Ausdruck Sünde, das, was uns wegschneidet und trennt von Gott, der Quelle des Lebens, was uns absondert, das sagt dieser schwere, gewichtige, steile, einzigartige Begriff, den die Bibel dafür gebraucht, für unser Grundlebensproblem. Danach sucht er und sagt, das muss raus, das muss ich rausnehmen aus deinem Leben, das soll vergeben werden, so dass du nicht mehr drankommst, sonst gibt es keine Heilung für dein Leben. Es geht ja bei der Sünde nicht um ein bisschen Moral. Oder ob wir uns anständiger oder religiöser benehmen oder nicht. Ach Mensch, das ist doch völlig nebensächlich, sag ich mal, vergleichsweise mit dem eigentlichen Problem. Wissen Sie, es geht um Schlagadern, die nicht durchtrennt sein dürfen, weil da das Leben von abhängt. Das ist diese Grundverbindung zu Gott, eine Vertrauensverbindung soll da sein. Und wir haben sie gekappt, indem wir den Willen nicht fragen und eigenmächtig, besserwisserisch unsere Wege gehen, weil wir die Abkürzung zum Glück ja schon kennen. Astrologie ist ein Misstrauen gegenüber Gott, weil ich sage, ich glaube dir nicht, dass du weißt, was aus meinem Leben werden soll und dass ich bei dir gut aufgehoben und Sicherheit und Bewältigung meiner Lebensangst finde. Deshalb nehme ich die Gestirnmächte. Aus den Berechnungen kriege ich, die Astrologie ist ein Misstrauensantrag an Gott. Deshalb geht es da gar nicht, hilft es oder hilft es nicht, sondern es geht um die eine Frage, ist Gott die Quelle des Lebens? Ist er der Schöpfer unseres Lebens? Dann ist er der eine und einzige, der unserem Leben Ganzheit geben kann. Dann heißt Ganzheit, dass wir in Verbindung mit der Quelle des Lebens, mit dem Schöpfer leben. Und alles, was uns davon trennt, und das sind nicht nur unmoralische Dinge, natürlich kann das Ehebruch sein, es kann Diebstahl sein, dass man rumhurt und dass man betrügt. Natürlich steht das wie eine Betonwand zwischen Gott und uns und zerreißt, aber raffinierter und vielleicht sogar wirkungsvoller ist unsere arrogante, selbstherrliche, religiöse Art. Schauen Sie einmal die Bibel an. Sie werden feststellen, dass die Menschen, die sich am feindseligsten gegen Jesus gewandt haben, waren nicht Leute, die unmoralisch lebten, sondern waren die Spitzenvertreter der Religion. Es waren immer die Religiösen und es sind sie bis heute. Das Angebot von Jesus Christus, dass er die Heilung ist, findet in unserem Land, in Europa, heute die heftigste Kritik bei den Religiösen, bei denen, die andere Lebenshilfeangebote für überzeugende halten. Das ist sehr aggressiv. Gut. Da muss man im Gespräch sein, da setzen wir uns auseinander. Kann ja alles sein, wir lieben ja die Freiheit. Aber man soll das nicht falsch einschätzen. Das war damals schon so. Und Jesus sagt, dieses Trennende, ob es nun im religiösen Gewand, in der Gestalt der Selbstgerechtigkeit, ich bin ein anständiger Mensch, ich komme auch so, ich habe mich immer bemüht und wenn ich mich bemüht habe, dann bin ich okay, oder ob es auf dem Weg der Unmoral, der Rücksichtslosigkeit, der Verlogenheit, des Ehebruchs, der Habgier kommt, das ist nur Spielweisen. Es geht ums Kernproblem, abgeschnitten, abgetrennt von der Quelle des Lebens. Und deshalb sagt er diesem Mann zu, dir sind deine Sünden vergeben. Dann sitzen ein paar Leute dabei, die hören das und die werden wütend. Die haben kapiert, was sagt der da? Ein paar fromme Juden, die die Bibel kannten und die wussten, dass Sünde nicht ein Kakaoflecken auf dem Hemd ist, sondern dass das die Trennung von Gott ist und dass deshalb nur Gott selber kann diese Trennung überwinden. Wir können das nicht. Kein Mensch kann das von sich aus. Deshalb sagen, was maßt er sich an? Zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Die hätten nichts dagegen gehabt, wenn er gesagt hat, ich bete für dich, dass du heil wirst. Die hätten nichts dagegen gehabt, das haben ihresgleichen damals im Judentum auch getan. Wenn sie in der Kraft des Gebetes diesen Mann körperlich geheilt hätten, hätten sie gesagt, Halleluja, toll, schön, freuen wir uns für ihn. Aber er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und da sagen sie, das darf doch nicht wahr sein. Der führt sich auf, als wäre er selber Gott. Und Jesus merkt das und dann heißt es, ich lese Ihnen das einmal vor, so wie es da wörtlich steht in der Bibel. Jesus sagt Ihnen, was habt ihr für Gedanken in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen? Zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn, das ist eine Selbstbezeichnung von Jesus aus der Bibel, damit bezeichnet er sich als die Schlüsselfigur Gottes, als die Person, die Gott als Weltherrn und Weltrichter eingesetzt hat. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und er stand auf, nahm sein Bett, die Matratze, auf der er lag, und ging sofort hinaus vor aller Augen, sodass sie sich entsetzten und Gott priesen. Jesus geht genau ins Zentrum der Not, das, was trennt. Dir sind deine Sünden vergeben. Nun wissen wir das aus der Beratung, aus den Gesprächen mit Menschen, dass manche körperliche Krankheit schon weicht, wenn Menschen Schuld bereinigen und Vergebung der Schuld empfangen. Ja, verdrängte Schuld wirkt sich nicht nur in der Seele aus, sondern auch im Körper. Das haben uns die Ärzte gelehrt, dass wir eine Ganzheit sind, unser seelisches und körperliches Leben ein unlösbarer Zusammenhang. Aber Jesus will noch mehr als diesen sogenannten psychosomatischen Zusammenhang deutlich machen. Er will sagen, die Grundheilung des Lebens kommt erst dann, wenn du wieder verbunden bist mit dem Schöpfer. Die geheilte Beziehung, der Shalom, der Friede mit Gott, kommt nur durch die Vergebung der Sünden. Und deshalb zielt er darauf, er selbst kann das sagen, weil er selbst gekommen ist, um das Gericht Gottes über unser Leben zu tragen. Gott ist stark, Gott ist unerhört stark, und seine Stärke erkennen Sie daran, dass er sich leisten kann, seine Majestät und Herrlichkeit zu verlassen und tief unter unsere Lasten sich zu beugen, unter unsere Schuld, unter das Trennende, unter unsere Sünde, bis in das Todesurteil, das eigentlich ich verdient habe, bis in das Sterben, die meine Sünde, die mich kaputt macht, die Trennung von Gott, die mein Leben zerstört. Das wirkt sich an Gott selbst, in Jesus aus. Gott ist so stark, dass er sich das zumuten kann. Und er bestätigt es, dass das an Jesus geschieht. Am Kreuz trägt er alles Trennende. Und Gott weckt ihn auf am Ostermorgen und sagt, der ist die Schlüsselfigur. Der hat das Recht, das Trennende wegzunehmen, Vergebung der Sünden zuzusprechen. Und wenn er es sagt, dann geschieht es. Er ist der Einzige, der es sagen kann. Das ist das heilende Wort. Die Ursachen unseres Elendes, unserer Zerrissenheit, hier am Kreuz des Jesus Christus, werden sie angepackt. Shalom, Friede sei mit euch. Es bewegt mich etwas sehr persönlich, und das muss ich jetzt loswerden. Ich habe an den ersten Abenden von einem Ehepaar erzählt, mit dem ich gesprochen habe über die Fragen nach Gott und Jesus, und die sehr kritisch mit mir gerungen haben und die schließlich ihr Leben geöffnet haben für Jesus. Und ihr besonderes Problem war gewesen in der Situation, ich habe das erzählt, dass sie eigentlich eine ungewollte Schwangerschaft loswerden wollten und eigentlich von mir ein Okay dazu haben wollten. Und als sie dann begriffen, Gott liebt sie und er hat einen Plan für ihr Leben, und dann konnten sie plötzlich ihr Leben neu ansehen. Und ich hatte berichtet, wie sie mir schrieben, Geburtsanzeige schickten von dem Kind dann und sagte, 3 Leben gerettet. In meinem Gewissen bohrt seitdem eine Not, die will ich heute an dieser Stelle hier versuchen zu lösen. Ich wünsche vielen, dass sie so eine Geschichte auch erleben, aber ich glaube zu wissen, dass es viele Menschen unter den Tausenden, die jetzt beteiligt sind an diesen Abenden sind, die diese Geschichte nur traurig hören können, weil sie denken, in einer ähnlichen Situation war ich auch und ich habe anders entschieden. Wenn ich es nochmal zu entscheiden hätte, wie gerne würde ich es anders entscheiden, ich kann es nicht mehr. Und Ihnen möchte ich sagen, Gott ist stark. So stark, dass er ans Kreuz geht, um unsere Schuld zu tragen. Wir haben es nicht mehr nötig, uns rauszureden. Wir müssen Gott sei Dank nicht mehr alles schönreden und entschuldigen. Sie dürfen auch mit dem, was Sie nicht wieder gut machen können, menschlich gesehen, so zum Kreuz kommen und können sagen, das ist es, was mich von dir trennt, Vater. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Und Gott hat alles, was uns trennt von Gott, auf Jesus gelegt und in seinen Tod gegeben und in sein Grab. Und da ist alles weg. Und wenn ihr Gewissen schreit und sie nach ihrer Schuld greifen würden, dann nimmt Gott ihre Hand und sagt, das ist für dich nicht mehr erreichbar. Sie ist vergeben, weggegeben an Jesus in seinen Sterben und Tod. Nicht mehr erreichbar. Nichts mehr darf dich anklagen. Du bist frei, wenn du die Vergebung der Sünden annimmst. Vielleicht sind es ganz andere Dinge in ihrem Leben, die ihnen brennen in ihrem Gewissen. Sie wissen, das ist es, was zwischen Gott und mir steht. Rücksichtslosigkeit Menschen gegenüber in ihrer Familie. Vielleicht klagt sie nachts in den schlaflosen Stunden an, was sie ihren Kindern schuldig geblieben sind. Sie können es nicht wieder gut machen. Hier ist die Stelle, wo es hingehört, an dieses Kreuz. Jesus, das trennt mich. Die miesen Betrügereien, die menschlichen Unverschämtheiten vielleicht, mit denen sie ihre Karriere aufgebaut haben. Hier ist die Stelle, wo sie es hinlegen dürfen. Vater, es trennt mich von dir, der Quelle des Lebens. Ich bekenne es dir. Ich will es nicht mehr beschönigen. Vergib mir meine Schuld. Gott ist stark. Seine Stärke ist nicht an irgendeiner theoretischen Allmacht abzulesen, sondern an dieser Stärke, dass er bis ins Sterben ans Kreuz geht. Das sprengt alles menschliche Denken und Vorstellen über Gott. Gott kann sterben, so stark ist seine Liebe. Sie treibt ihn in diese letzte Zerrissenheit, an der wir krepieren, damit wir ganz werden, damit wir heil werden. Fürchte dich nicht, sagt er dir zu. Löst, ausgelöst aus deiner Isolierung. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du gehörst zu mir. Angenommen. Gott ist stark. Deshalb spricht er das heilende Wort und zu diesem Mann, dir sind deine Sünden vergeben. Und als Erkennungszeichen, dass das ein Heilungsvorgang ist, damit man es versteht, wie ein Signal, fügt er das andere zu. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Selbstverständlich hat der Schöpfer in der Person des Jesus Christus die Kraft, körperlich zu heilen. Mit und ohne Ärzte. Und man kann ja streiten, was ein größeres Wunder ist. Und er tut es heute, nicht nur damals, sind keine alten Geschichten. Er kann Menschen anrühren, aber das ist nicht das Eigentliche. Er tut es immer wieder. Das ist wie ein Signal, wie ein Wegweiser. Ein Wegweiser ist nicht die Endstation. Da steht Nürnberg, 115 Kilometer, und da parke ich doch nicht mein Auto und sage, hier sind wir in Nürnberg. Sondern da gucke ich drauf und fahre nach Nürnberg. Der Wegweiser weist von sich weg. Die Heilung dieses Mannes in seinem Körper, dass er gehen kann, weist auf die tiefe, eigentliche Heilung unseres Lebens. Es passiert immer wieder, dass Menschen auch körperlich genesen dürfen. Aber der Kernpunkt ist, dass Menschen ganz werden, in eine Gemeinschaft mit Gott kommen. Und nicht nur, dass er geheilt wird und aufstehen kann, auf die Beine kommt. Jesus sagt sogleich noch, nimm deine Matratze und geh nach Hause. Ich habe mich immer ein bisschen gewundert, warum Jesus das sagt. Er hätte da auch sagen können, Freunde, kommt mal runter, der ist jetzt gesund. Jetzt nehmt mal hier dessen Klamotten und tragt sie ihm nach Hause. Das wäre doch meine für so einen Rekonvaleszenten eine Hilfe gewesen, oder? Warum sagt Jesus eigentlich, nimm dein Bett, nimm das und geh? Mir kommt so vor, als wollte Jesus sagen, dafür habe ich dich geheilt, dass ich dir auf die Beine stelle. Nicht nur, dass du selber wieder Bewegungsfreiheit in einem sinnvollen Leben hast, sondern auch, dass du belastbar wirst. Auch, dass du belastbar wirst, denn dazu habe ich dich bestimmt, dass die Hilfe, die du selber empfangen hast, dass das durch dein Leben durchfließt und du für andere Menschen eine Hilfe wirst. Und ringsrum stehen Leute und fangen an, Gott zu loben. Es heißt, sie sind entsetzt, sie erschrecken, sie merken, ihr macht nicht irgendeiner Wunderspielchen, sondern wir haben es mit dem heiligen Gott zu tun. dann loben sie. Und loben, das ist das Zeichen der Gesundheit. Gott loben heißt, Gott ist die Mitte der Welt und darum soll er die Mitte meines Lebens sein. Und von dort aus ordnet sich jetzt mein Leben. Alles kriegt seinen richtigen Platz, seine Rangfolge. Alles kommt, Wichtiges wird wichtig und Unwichtiges wird weniger wichtig genommen. Jetzt kann ich gesunden. Die Beziehungen werden neu geordnet. Shalom, Friedensbeziehungen. Ich kann mich selber wertschätzen. Ich kann sagen, ich danke dir, Herr, wie ich bin, so besonders wie ich bin, mit den Begrenzungen. Ich danke dir für das Geschenk meines Lebens. Ich kann es lernen, es zu sagen. Oder ich kann andere Menschen jetzt bewusst, auch solche, die mir schwerfallen, als Geschöpfe Gottes ansehen. Und plötzlich haben sie einen anderen Glanz. Ich lerne auch, sie anders zu behandeln, wenn ich sie so wertschätze. Es verändert unsere Beziehungen. Ich muss nicht mehr neidisch das Leben anderer betrachten, weil ich selber nicht so klug oder schön oder reich bin oder so. Ich darf Danke für mein eigenes Leben sagen und darf dem anderen mit Respekt bedienen und ihn fördern. Was ist das für eine Gesundung der Beziehungen? Und ich darf die Schöpfung, die Natur, die Dinge, die Gott gemacht hat, die darf ich gebrauchen, aber ich muss sie nicht mehr missbrauchen. Ich muss mich auch nicht mehr belügen lassen, als gäbe es ein Leben ohne Leid. Ich erfahre die Hilfe im Leid, die Befreiung von Leid oder das Durchtragen in der Krankheit als ein Wunder der Kraft Gottes, die einen Menschen festhält. Und ich darf mithelfen, Leid zu lindern. Steht ein herrliches Wort in der Bibel. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dieser Abend ist ein Stück von Gottes Hilfsprogramm. Gott möchte, dass Sie seine Hilfe empfangen. Die Heilung dieser tiefen Grundstörung des Lebens. Und dass Sie dann weitergeben, was Sie empfangen haben. Austeilen. Und die Quelle nennen und sagen, woher sie es haben. Damit anderes, ich bin ja nicht ich. Was ich an Hilfe habe in meinem Leben, habe ich doch empfangen von Jesus, der Schlüsselfigur. Und wenn sie berührt worden sind von Jesus und wenn sie etwas davon erfahren haben, von der Liebe Gottes, dann sagen sie doch die Adresse weiter. Nennen Sie doch die Quelle. Es gibt doch Tausende von Menschen in unseren Ländern, die verdursten vor lauter Sehnsucht nach Heilung und nach Leben. Es muss ihnen doch gesagt werden. Wer sagt es ihnen weiter? Es können doch nur Menschen weitersagen, die es selber zutiefst erfahren. Es reicht offensichtlich nicht, dass man sich etwas anlernt. Man kann 10 Semester Theologie studiert haben, hat nichts begriffen von der Wirklichkeit der Liebe Gottes. Und verkündet eine trockene Theorie, das macht's doch nicht, eine Philosophie. Liebe ist eine Wirklichkeit, die unser Leben verändert. Und wenn ich sie gespürt habe, sodass sie mich verändert, dann kann ich sie weiter sagen und kann sagen, da, bei Jesus. Lade ich Sie ein heute Abend zu diesem Jesus, zu diesem Kontakt. Nur ein Wunsch, dass Sie einen personhaften, persönlichen Kontakt zu diesem Jesus machen. So wie damals stets heute das Angebot. Jesus hat das so gesagt. Siehe, ich stehe vor der Tür des Lebenshauses und klopfe an. Er ist ganz vorsichtig und liebevoll. Wer die Tür öffnet, zu dem will ich hineingehen und will Gemeinschaft mit ihm haben. Trennung überwinden und Verbundenheit, schöpferische, liebevolle Verbundenheit mit Gott, der Quelle des Lebens, schaffen. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Hören Sie dieses Klopfen heute Abend. Wie oft haben Sie es schon gehört in Ihrem Leben? Vielleicht noch nie? Vielleicht hören Sie es zum ersten Mal und sind ganz erstaunt über diese Töne? Dann bitte ich Sie, zögern Sie nicht. Ich möchte Sie jetzt bitten, aufzustehen, wenn Sie öffnen möchten. Aufzustehen und einfach hier nach vorne zu kommen. Hier vorne vor dem Podium ist Platz. Dort können wir uns zusammenstellen. Wir wollen einfach eine Gruppe, ein Kreis derer, die dieses Geschenk annehmen wollen, hier vorne bilden. Und ich möchte Ihnen helfen, dass Sie dieses Geschenk annehmen. Ich werde Ihnen ein Gebet vorsprechen, Satz für Satz, ein kurzes Gebet. Ein Dank für die Liebe Gottes. Und wir wollen aussprechen, ich bekenne dir meine Sünde und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und mein ganzes Leben soll dir jetzt gehören. Ich will dir folgen, Jesus. Wenn Sie ihm so antworten wollen, dann tun Sie damit die Tür auf und lassen ihn hinein. Er schenkt Ihnen die Vergebung der Sünden. Er selbst, Gott selbst, kommt mit seiner Leben beginnen. Und ist dann ein Prozess, der ein Leben lang dauert. Und wenn Gott seine neue Welt schafft, wird er vollendet werden. Dann schafft er alles in Herrlichkeit, eine Welt ohne Ungerechtigkeit und ohne Schmerzen und ohne Krankheit und ohne Leid. Aber heute Abend darf es beginnen, diese Ganzheit, diese Heilung unseres Lebens, wenn der Kontakt geschlossen wird. Friede mit Gott. Er möchte Ihnen den Frieden zusprechen. Und das erschafft dann den Frieden, diese Beziehung. Ich bitte Sie, kommen Sie. Wo auch immer Sie sind, da hinten irgendwo oben auf der Galerie, ist immer so ein bisschen kritisch, wenn man so hinter solchen Brüstungen sitzt, dann fühlt man sich so ausgeschlossen. Kommen Sie über die Treppen runter. Die Mitarbeiter werden Ihnen den Weg zeigen, auch von da oben, von der Galerie. Sie können oben aus den Ausgängen rausgehen und hier vorne zum Podium kommen. Wir wollen einen Augenblick Zeit haben dafür, dass Sie in Ruhe kommen können. Ihr Nachbar und Nachbarin werden Sie sicher gerne durchlassen. Vielleicht fragen Sie, warum soll das so öffentlich geschehen? Ich biete Ihnen das als eine Hilfe an. Sie werden das merken, dass wenn ein innerer Entschluss durch einen äußeren Schritt unterstrichen wird, dann wird es deutlicher. Dann gewinnt es Gestalt im Leben. Und deshalb lade ich Sie ganz herzlich ein, aufzustehen und zu kommen. Vielleicht genieren Sie sich vor den Freunden, mit denen Sie gekommen sind. Gott nimmt Sie so ernst. Jetzt nehmen Sie sich bitte auch selber, so wichtig und kostbar wie Sie sind, und lassen Sie sich dieses Geschenk schenken. Es gilt auch für Sie an den Übertragungsorten. Bitte fühlen Sie sich nicht ausgeschlossen. Das ist meine einzige Sorge, dass bei dieser Übertragungssituation mancher sitzen könnte an den vielen Orten und denken, ach, ich bin von ferne her ein Zuschauer. Nein, Ihnen ist der lebendige Jesus genauso nah wie jedem von uns hier in der Frankenhalle in Nürnberg. Und seine Einladung gilt, komm, ich liebe dich, komm. Er will heute in dein Leben hinein. Der Chor wird jetzt ein Lied singen, ein Gebet. Sie können es innerlich mitbeten. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und so ist es gemeint. Sie dürfen so kommen, wie Sie sind. Und ich bitte Sie so herzlich, kommen Sie. An den Orten wird Ihnen jemand sagen, wohin Sie jetzt kommen können. Aber lassen Sie die Einladung Gottes nicht ungehört. Komm. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Ihr seid gekommen und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir miteinander ein Antwortgebet als ein Anfang des Weges in der Gemeinschaft mit diesem Jesus beten. Ich will Satz für Satz vorsprechen und lade euch ein, dieses Gebet laut als euer persönliches Gebet nachzusprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst.
Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst.
Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünde und ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll von jetzt an dir gehören. Zeige mir deinen Weg. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Es gilt das Wort, das ich euch vorhin gesagt habe. So spricht Gott. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Haltet das fest, indem ihr dafür dankt. An jedem Tag für dieses Geschenk neu dankt. Und sucht das Gespräch mit Gott im Gebet und im Lesen der Heiligen Schrift. Wir möchten euch dazu Hilfestellung geben. Und deshalb sucht die Gemeinschaft mit anderen Christen. Gern möchten wir nachher mit euch sprechen darüber, auch etwas Material anbieten, etwas Literatur, damit für die ersten Schritte, die jetzt kommen, die ja mindestens so wichtig sind wie der erste Schritt, dass die jetzt gelingen, dass es einen Weg gibt, der weiterführt und diese Beziehung zu Christus fest wird und wächst und sich entfaltet zu einem tiefen, blühenden Leben. Gott segne euch. Hans-Martin Stäbler wird jetzt hier in der Frankenhalle mit einem Segensgebet die Versammlung schließen. Und an den Übertragungsorten wird die Leiterin und der Leiter das tun. Ich hoffe, wir sehen uns am morgen Abend wieder zusammen. Hier werden wir uns sehen, dann in Nürnberg, innerlich verbunden sein mit allen Orten. Kommen Sie, bringen Sie Freunde mit. Wir haben nur noch wenige Abende in dieser Woche.